In einem Kaufhaus gibt es doch mehrere Augen und wahrscheinlich Kameras, die beobachtet haben, dass wir in die Toilette gegangen sind. Und es ist noch gar nichts richtig passiert. Und da stand schon die Polizei vor der Tür. Man ist abgeführt worden, ins Polizeipräsidium gefahren worden und dann 3 Stunden vernommen worden. Das war so schrecklich, dass eigentlich die ganzen Gefühle weg waren. Man war wie abgestorben.
Manchmal sind es nur ganz kurze Momente, die ein Leben komplett verändern können. Ein Augenblick, eine Entscheidung, ein Ereignis, ein Wimpernschlag und danach ist alles anders. Ich bin Philipp Fleiter und ich treffe in diesem Podcast Menschen, um mit ihnen genau über diesen einen Moment zu sprechen, der ihr Leben für immer verändert hat. Hallo und herzlich willkommen zu dieser eine Moment. Erstmal muss ich Danke sagen für euer Feedback zur letzten Folge mit Luisa Dellert über das Thema Depression. Ich habe wirklich hunderte Nachrichten von euch bekommen, dass es euch genauso geht, beziehungsweise genauso ging. Deshalb nochmal, wenn ihr am psychischen Problem leidet, ihr seid nicht allein und es gibt Hilfe für euch da draußen. Die Folge heute wird auch wieder sehr persönlich. Wenn man sich, so wie ich, mit 16 auf dem Dorf als schwul outet, dann kann man sich leider ziemlich viele eklige Dinge anhören. Leider hat sich daran bis heute nicht so viel geändert. Doch das alles ist nichts im Vergleich zu dem, was Klaus Schierdewan erlebt hat. Klaus ist 76 Jahre alt und auch schwul. Er wächst in einer Zeit auf, in der Homosexualität nicht nur gesellschaftlich nicht akzeptiert ist, sondern sogar verboten. Deshalb wollte ich unbedingt mit ihm sprechen. In Zeiten wie heute, in denen Minderheiten wieder um ihre Rechte fürchten müssen, ist es so, so wichtig, seine Geschichte zu erzählen. Ja, heute mit einem Wunschgast, das habe ich dir eben schon bei der Begrüßung gesagt. Ich habe ein Interview von dir gelesen, habe gedacht, den Mann möchte ich kennenlernen, da möchte ich mehr wissen. Hallo Klaus.
Hallo.
Lass uns mal direkt einsteigen in diesen einen Moment, wo dein Leben sich verändert hat. Das ist das Jahr 1964. Du bist 17 Jahre alt und in deiner Heimatstadt Ludwigshafen unterwegs. Draußen ist es kalt und du lernst einen jungen Mann kennen und die Chemie zwischen euch stimmt. Das werden die meisten wahrscheinlich irgendwie kennen und ihr habt irgendwie Lust aufeinander. Und was passiert dann als nächstes?
Wir gingen in ein nahegelegenes Kaufhaus und dachten da in der Toilette, ist es ein bisschen wärmer und man wird nicht gesehen. Hm. Aber das war ein Fehler, die Annahme. In einem Kaufhaus gibt es doch mehrere Augen und wahrscheinlich Kameras, die beobachtet haben, dass wir in die Toilette gegangen sind. Und es ist noch gar nichts richtig passiert. Und da stand schon die Polizei vor der Tür und sagte, Polizei aufmachen. Und das war natürlich ein Schock.
Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Was ist so dein erster Gedanke? Da wummert's an die Tür, da klopft einer und schreit hier Polizei aufmachen. Was hast du in dem Moment gedacht?
Ja, ich habe gedacht, um Gottes Willen, jetzt ist dir's passiert.
Das heißt, du wusstest, es besteht die Gefahr, wenn du dich mit einem Mann sozusagen einlässt, in Anführungsstrichen, also wenn ihr Zärtlichkeiten austauscht, dass die Polizei euch auf die Schliche kommen kann.
Ja, mit 14 ist mir schon sowas mal passiert. Da hat mich ein Polizist, der auf Zivilstreife war, in einer öffentlichen Anstalt und auf Männerfang war. Hm. Und der hat mich aufgegriffen und hat mir die Leviten gelesen und hat gesagt, weil ich so jung wäre, und da lässt er mich gehen, aber er will mich nie wieder sehen. Das nie wieder hat halt nicht lange angehalten. Und dieses Auflauern der Polizei in den Toiletten, das habe ich gedacht, das gibt's gar nicht. Aber ein Richter, mit dem ich vor kurzem ein Gespräch hatte, der hat es erklärt, die Polizei hat damals in ihrer Ausbildung gehabt, dass die jungen Polizisten dazu animiert haben, in die Toiletten zu gehen und die Schwulen anzumachen, um dann, wenn sie ansprechen, sie zu verhaften. Oder hinter Spiegeln zu stehen und sie zu beobachten. Und ich habe selber gemerkt, in Mannheim gab es einige Toiletten, wo solche Spiegel waren.
Die haben euch Fallen gestellt, muss man aus heutiger Sicht so sagen.
Ja.
Die haben euch Fallen gestellt. Das ist, glaube ich, für junge Menschen heute, die im Zeitalter des Internets aufgewachsen sind, auch junge schwule oder lesbische Menschen, schwer vorstellbar. Aber es gibt ja damals für Schwule keine Möglichkeit, eine andere Schwule kennenzulernen.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Wo könnten junge Menschen sich treffen oder jemand, der eben keine Wohnung hat, der kein Geld hat für ein eigenes Zimmer oder für ein Hotel ging es ja sowieso nicht, weil ein Hotel hätte man ja damals gar nicht als junger Mann alleine mieten können. Also hat man sich getroffen anonym, weil ja alles anonym ging. Man kannte höchstens mal seinen Vornamen, aber sonst hat man überhaupt nichts von dem anderen mitgekriegt oder hat sich selber gar nicht geoutet.
Das heißt also, es schwingt die ganze Zeit so ein bisschen diese Angst mit bei dem Treffen, wenn du einen Mann kennenlernst, dass du erwischt werden könntest. Das ist dir im Hinterkopf schon bewusst, dass das passieren könnte?
Ja.
Und dann ist es dir passiert, in dieser Kaufhaustoilette. Hattest du dann Angst in dem Moment oder wie war dein Gefühl?
Das war so schrecklich, dass eigentlich die ganzen Gefühle weg waren. Man war wie abgestorben. Man hat alles mit sich machen lassen. Man ist abgeführt worden, in die grüne Minna gesteckt worden, ins Polizeipräsidium gefahren worden und dann 3 Stunden vernommen worden. Und das ist eine Traktur und das ist eine Sache, wo man am liebsten gar nicht mehr dran denken will, weil es grässlich war, weil es wirklich genauso schlimm war, wie man es in Filmen kennt, was die da mit einem treiben. Und man kam sich dann wirklich vor wie ein Schwerverbrecher. Schlimmer war es dann sogar noch den nächsten Tag, wo ich wieder rein musste, um das Ganze nochmal aufzunehmen, Fingerabdrücke, Fotos. Und da kommt dann das Bewusstsein eigentlich, dass man ein Verbrecher ist.
Vielleicht an dieser Stelle mal eine kurze juristische Einordnung, warum Klaus und andere Männer damals festgenommen und verurteilt worden sind. Hintergrund ist der Paragraph 175, der schon 1871 im Deutschen Kaiserreich eingeführt wurde und mehr als ein Jahrhundert lang in Deutschland gültig war. Dieser Paragraph stellte die, Zitat, widernatürliche Unzucht zwischen Männern unter Strafe. Also Männer, die Sex mit Männern haben, wurden dadurch zu Verbrechern. Unter Hitler wurde dieses Gesetz nochmal verschärft, da reichte schon der Verdacht auf Homosexualität aus, um ins Gefängnis gesteckt zu werden. Allein während der NS-Zeit wurden wegen Paragraph 175 etwa 50.000 Männer inhaftiert und 15.000 kamen in ein Konzentrationslager, einfach nur, weil es den Verdacht gab, dass sie schwul sein könnten. Jetzt könnte man ja denken, dass irgendwann nach 1945 jemand auf die Idee gekommen wäre, diesen Paragraphen abzuschaffen, aber nein. Das soll noch fast 50 Jahre dauern. Erst 1994 hat der Bundestag beschlossen, den Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Für die meisten von uns ist das wirklich noch nicht so lange her. Eine kleine Änderung an den Paragraphen hat es zwischendurch aber schon gegeben. 1969 wurden sexuelle Handlungen zwischen Männern über 21 Jahren straflos gestellt. Für Klaus und zehntausende andere Männer kam das zu spät. Und Paragraph 175 ist für die betroffenen Menschen viel mehr als ein Gesetz. Er hat nicht nur Männer zu Kriminellen gemacht, weil sie anders lieben als die Mehrheit. Dieser Paragraph hat diese Diskriminierung auch in der Gesellschaft legitimiert, so nach dem Motto, wenn das im Gesetz steht, dann kann Homosexualität ja nur etwas Schlimmes sein. Die Wunden, die das in die Seelen von so vielen Menschen gerissen hat, wirken bis heute nach, auch bei Klaus. Was er mir über seine Festnahme erzählt hat, macht mich wirklich fassungslos.
Was haben die dich denn da gefragt in den Vernehmungen? Was wollten die da alles von dir wissen?
Ja, was wir da gemacht haben. Und wir haben ja wie lange geleugnet, immer gesagt, mir war es schlecht und der andere hätte mir bloß geholfen und ich hätte brechen müssen. Dabei habe ich dauernd mit dem Finger versucht zu brechen, aber es ging ja nichts, wo die Polizei vorne dran stand.
Ach so, hast du sogar noch versucht, sozusagen in deren Beisein, die Geschichte glaubwürdiger zu machen. Okay.
Und es hat alles nicht geklappt, aber wir haben beide uns ganz kurz bloß gesagt, das sagen wir. Und der andere hat es durchgehalten und ich habe es leider nicht durchgehalten, weil der Polizist so raffiniert war, hat gesagt, nach einer halben Stunde im Dunkel sitzen, Kerl, sag was. Der andere hat doch alles gesagt. Und da bin ich, dann war es bei mir aus. Hm. Und dann habe ich es gesagt, dass wir zusammen was machen wollten. Und dann hat er sich kaputt gelacht und gesagt, so ist, hast du alles verraten. Der andere hat nämlich nichts gesagt.
Ach, der hat sich noch über dich lustig gemacht, der Polizist.
Und das ist schlimm gewesen. Das war, da war, hat man auf die Polizei überhaupt kein, da hat man keinen Glauben mehr für die, für das Recht der Polizei.
Ja, der Freund und Helfer, der eigentlich sein sollte, ne?
Und das, der nächsten Tag war es dann nochmal ein Schlag obendrauf, als dann auf einmal nach dem ganzen Fotos und alles wurden mir auf einmal Alben vorgelegt. 3 Riesenalben mit Bildern, genau wie sie von mir gemacht haben. Wie bei den Panzerknackern von rechts, links, in der Mitte mit Schildschnitt.
Wie man das so kennt aus dem Film mit Schild hochhalten. Okay. So.
Und dann haben sie gesagt, so, jetzt kriegst du hier die Männer vorgeführt und du sag mal schön, mit wem du es schon getrieben hast. Oder wer dich verführt hat. Das haben sie dann schnell gesagt. Und da habe ich bloß gedacht, nicht hingucken. Vielleicht kennst du ja wirklich jemand. Das wird noch schlimmer. Und ich habe niemand erkannt. Ich wollte auch niemand erkennen, muss ich dazu sagen. Aber dann musste ich lachen. Dann, der war's, der war's bestimmt nicht. Das war ein Vater von einem Schulkolleg,
ach so,
der ein Schreibwarengeschäft hatte, neben der Schule, den kannte jeder. Mit dem habe ich bestimmt nichts gehabt.
Wusstest du, dass der auch schwul ist? Oder hast du es erst durch dieses Foto erfahren? Deswegen hast du gelacht.
Weil habe ich so lachen müssen. Das war für mich ein uralter Mann. Der war viel älter wie mein Vater. Und das war für mich irgendwie lächerlich. Aber die Polizei hat es natürlich gleich genommen, mit dem wäre was passiert. Oder der hätte mich verführt.
Weil du damals ja noch minderjährig warst, ne? Da ist man davon ausgegangen, dass du keinen eigenen Willen hast und dann verführt wirst sozusagen. Was passiert denn nach diesen Vernehmungen? Dann ging es, glaube ich, für dich irgendwann nach Hause, ne? Mitsamt der Polizei, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, die Polizei hat mich heimgebracht, um zu kontrollieren, ob meine Angaben, das war ja der erste Abend, ob die Angaben stimmen, dass ich nicht verschwinde und dass das alles stimmt. Und dann musste ich ja meinen Eltern sagen, warum die Polizei mich heimgebracht hat.
Ach du Scheiße.
Und dann kam die zweite Outung, Zwangsoutung. Und dann habe ich das meinen Eltern gesagt. Und dann sind die aus allen Wolken gefallen. Es war für die furchtbar schlimm. Die sind halt im Dritten Reich groß geworden. Die Mutter noch in der Kirche, wo es ja auch Todsünde ist. Und der Vater halt sehr, ich will jetzt sagen, dass mein Vater Nazi war, überhaupt nicht, aber der ist so erzogen worden. Das ist Schweinerei, Sauerei und Schwerverbrechen, die kommen ins KZ und solche Sachen. Und dann ist der in die Luft gegangen. Und dann hat er sich 3 Tage ins Bett gelegt und war krank. So hat er sich dann so aufgeregt und er war wirklich fertig danach, weil sein Sohn, und was hätten sie falsch gemacht? Und das kam dann ein Riesending, was haben wir falsch gemacht? Was die Klamotten? Da habe ich immer gesagt, behaupten, aber das konnten sie überhaupt nicht begreifen.
Du hast aber so ein bisschen auf deine Mutter gehofft und hast gedacht, dass die vielleicht noch zu dir hält, aber so war es ja leider nicht.
Ja, das war meine große Hoffnung, dass meine Mutter mich versteht, weil ich ein Mutterkindchen war, das gebe ich zu. Ich habe halt mehr an der Mutter gehangen wie am Vater, weil für den Vater war ich schon von Anfang an nicht die Erbauung. Ich sollte erst eine Tochter sein, war es nicht, dann war ich nicht der Junge, der sein sollte, weil ich nicht jungenhaft gespielt habe, sondern in der Küche bei der Mutter gesessen habe. Und dann jetzt das noch. Und da war ich sowieso mehr bei der Mutter und habe gehofft, dass sie mich versteht. Und dann kam der unsägliche Satz, du bist nicht mehr unser Sohn. Und das hat mir den Boden weggezogen. Das war ein Satz, der hängt. Meine Eltern wollten es später, wenn ich versucht habe, da nochmal nachzuhaken, dann in den späteren Jahren. Und dann kommt dann immer, sowas haben wir nie gesagt. Ich hab's verziehen ihn, aber vergessen kann ich es nicht.
Ja, das ist wie so ein kleiner Stachel, der im Herzen immer sitzen bleibt, ne?
Und ich habe dann halt auch versucht, weiterhin meine Gunst für die Eltern dadurch zu erhalten, dass ich noch mehr mich in Hausarbeit gestürzt habe, noch mehr geholfen habe der Mutter.
Du hast jetzt selber gerade schon angefangen, von deiner Kindheit zu erzählen. Das finde ich ganz spannend. Vielleicht gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Du bist am 4. Oktober 1947, also ziemlich kurz nach Kriegsende geboren, als zweites Kind deiner Eltern. Später werden es dann 9 Kinder sein, also eine sehr große Familie. Wie ist denn euer Alltag zu Hause?
Ich fand es ganz normal. Der Vater hat geschafft, der hat das Geld heimgebracht, der hat Sagen gehabt. Und die Mutter war zu Hause und hat einen Haushalt und ja, und wir Großen mussten halt mithelfen. Das habe ich auch gern gemacht. Ich war gern für meine Geschwister da und bin heute noch sehr verbunden mit meinen Geschwistern.
Aber man hört schon raus, du bist ein Familienmensch, ne?
Ja.
Also das finde ich, hört man sehr von deinen Erzählungen. Und wahrscheinlich die Art und Weise, wie du aufgewachsen bist, war ja die Norm damals in der Nachkriegszeit, ne? Vater arbeitet, Mutter kümmert sich um die Kinder. Hast du damals überhaupt in dieser, ich sag mal, konservativen Umgebung überhaupt mal das Wort schwul gehört? Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal dieses Wort gehört hast?
Das war sehr spät erstens. Mhm. Früher hat man gesagt, die vom anderen Ufer oder ja, die Homosexuellen, das hat man aber. Das war so, oh, das sagt man lieber nicht. Sagt man,
warme Brüder gab es, glaube ich, auch.
Warme Brüder. Ja. Das war doch, das war, glaube ich, das mein größtes Schimpfwort.
Ah, okay.
Die warmen Brüder.
Das heißt, es war eigentlich immer negativ behaftet.
Ja. Und, ne? Und als Kind oder ja, als in der Jugend habe ich das gar nicht so für mich gesagt, ich bin ein warmer Bruder, ich bin schwul. Man hat sich amüsiert miteinander, mit Jungs, und hat es aber gar nicht so festgemacht. Das kam wirklich erst mit 14, wo der Polizist mich da ging. Da wusste ich, oh, da ist doch mehr dahinter.
Da ist mehr dahinter. Also es ist eine Frage, die ich selber öfter gestellt bekomme und die ich immer schwierig zu beantworten finde, wenn Leute mich fragen, wann hast du eigentlich gemerkt, dass du schwul bist? Ich würde sie dir jetzt trotzdem mal stellen. Du hast gerade schon so gesagt, 11, 12 so die ersten Gedanken an andere Jungs gehabt, wenn ich es richtig verstanden habe.
Na, da hatten wir zusammen Spielereien. Und, aber da war der Gedanke noch nicht da, dass schwul. Das ging dann erst so 13, 14.
Okay.
Da war es dann klarer, aber dass man sich festgelegt hat, ich bin jetzt schwul, ich stehe jetzt auf Männer, das war eigentlich gar nicht im Vordergrund. Das war alles noch weggeschoben.
Ja, aber wahrscheinlich, weil es auch gar nicht innerhalb des Möglichen lag, weil es diese Vorstellung gar nicht gab, weil es auch immer so negativ ja behaftet war. Das gab oder?
Und man kannte eigentlich, ich kannte keine anderen jetzt, wie jetzt auf der Klappe mal jemand. Aber sonst direkt, dass man jemanden schon kennengelernt hat, den man näher kannte oder wo man näher befreundet war, gab es gar nicht.
Vielleicht kurz zu erklären für nicht schwule Menschen, Klappe ist eine Toilette, wo sich schwule Männer zum anonymen Sex treffen. Muss man eventuell erklären, weil das nicht jeder weiß, dass das Wort. Also dir ist aber damals schon die ganze Zeit klar, als du diese Gefühle entdeckst, dass das unerwünscht ist und dass das kein Leben ist, was man irgendwie ausleben dürfte.
Ja, da habe ich zeitig genug erfahren, dass mein Vater mich mal erwischt hat mit dem Jungen. Und da hat mich windelweich gekloppt. Und da wusste ich, oh, zu Hause musst du aufpassen. Und dann passierte noch was, wo es dann verstärkt hat, das muss so die 14 rum gewesen sein, dass in der Zeitung stand, ein Jugendleiter hat seine Jungs verführt. Und als unser Vater wutschnaubend heimgekommen und hat gesagt, ihr seid in der Jugendgruppe, ist es euer Jugendleiter, hat er euch verführt, weil er mich halt damals erwischt hatte. Und da hat er gleich dazu genommen, wir sind verführt worden von dem. Und da haben wir, mein Bruder und ich, abgestritten, wir überhaupt nicht und gar nicht. Und mein Vater hat es nicht geglaubt, hat den Jugendleiter aufgesucht, hat ihn geschüttelt und hat, wir waren erschüttert, was mein Vater angestellt hat. Und deswegen war es dann so schlimm, weil ich dann, wo ich mit der Polizei angekommen bin, da musste ich es ja sagen. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass ich jetzt irgendwas erfinde. Ich musste den nächsten Tag ja wieder auf die Polizei und habe ja gewusst, da kommt dann was. Und dann kam ja auch eine Gerichtsverhandlung.
Du warst dann am Tag danach, nochmal hast du ja gerade gesagt, bei der Polizei, da haben sie deine Fingerabdrücke genommen, haben Fotos von dir gemacht und du hast eben das Wort gesagt, Schwerverbrecher. Hast du gemerkt, ich bin jetzt ein Schwerverbrecher. Ja. Wie fühlt sich das an, wenn man plötzlich ein Schwerverbrecher ist?
Ist schlimm, da bricht alles zusammen. Da denkt man, jetzt, wie soll das weitergehen? Dann natürlich die Riesenangst. Ich war bei der Stadtwerke als technischer Zeichner, öffentlicher Dienst. Die große Angst, jetzt ist deine Lehre weg. Man hat ja dann mittlerweile schon einiges gelesen, wenn jemand erwischt worden war, was hat er alles verloren. Von Wohnung, von Beruf und Lehre und das hat ja alles gegeben. Und da hatte ich natürlich die Riesenangst, jetzt ist es passiert. Und da war ein furchtbares Loch. Und dann zu Hause eingesperrt sein. Ich dürfte mit meinen Geschwistern immer zusammenkommen, eine Zeit lang.
Okay, das heißt, die haben dich dann so ein bisschen von den anderen isoliert, weil du jetzt der...
Und dann dürfte ich mit niemand reden. Ich dürfte mit meinen Geschwistern nicht reden, ich dürfte mit niemand reden. Oh Gott. Und wenn man ein Mensch ist wie ich, der so immer auf Gemeinschaft und immer nie alleine ist, wir haben zusammen zu fünft in ein Zimmer geschlafen, das zu dritt in einem riesen Ehebett. Das war, da ist nichts passiert, aber wir waren immer wie ein Rudel Hunde irgendwie zusammengewurschtelt im Bett. Und jetzt auf einmal, ich wollte unbedingt mein eigenes Zimmer, jetzt hatte ich es. Und jetzt war ich aber da drin eingesperrt.
Also wirklich eingesperrt, mit Schloss
abgeschlossen? Ja, ich musste, nein, so nicht. Ich musste zumachen, ich durfte dabei mit niemand reden, ich musste allein bleiben. Und dann bin ich die ganze Nacht, weiß ich noch, wie ein Tiger im Käfig da drin rumgelaufen. Ich konnte nicht schlafen, ich bin bald verzweifelt.
Ja, das ist, ich glaube, heute absolut unvorstellbar. Dabei ist es ja noch gar nicht so lange her. Ihr seid dann beide, also du und der junge Mann, den du da kennengelernt hast und mit dem du in dieser Toilettenkabine warst im Kaufhaus, ihr seid beide verurteilt worden. Nach Paragraph 175, was habt ihr für Strafen bekommen?
Ja, er ist bestraft worden wegen Verführung Minderjähriger, weil er war 21, ich war 17. Ja. Und er hat ein Jahr Gefängnis gekriegt. Und da war natürlich auch sein Arbeitsweg, aber hat bei der Annelien geschafft. So viel habe ich noch mitgekriegt. Und ich war 17 und hatte durch unseren Pfarrer eine Gerichtshilfe bekommen über die Stadt. Das hat er organisiert. Und das war damals, sollte das ein junger Mann machen, der ist krank geworden, dann hat es eine junge Frau übernommen, da bin ich bald verzwurzelt. Wie kann ich jetzt einer jungen Frau erzählen, was ist? Aber dann habe ich gesagt, jetzt ist egal, es ist sowieso, weiß jetzt
jeder. Ist eh raus, genau. Ja.
Und sie hat wirklich sehr, ist auf mich eingegangen und sie war sehr gut und hat gut mit mir gemeint. Heute weiß ich nicht, ob das gut gemeint gut war, denn sie hat meinen Eltern vorgeschlagen und dem Gericht vorgeschlagen, mir vorgeschlagen, eine Therapie, dass ich ein normaler Mann werde.
Das, wovon Klaus hier spricht, nennt man Konversionstherapie. Diese Therapien zielen darauf ab, die Geschlechtsidentität oder die sexuelle Orientierung eines Menschen zu verändern. Sie will reparieren, wo es nichts zu reparieren gibt. Sie will heilen, was nicht krank ist. Natürlich ist das gefährlicher Schwachsinn und es gibt noch nicht mal Befunde, die zeigen, dass diese Konversionstherapien funktionieren. Im Gegenteil, sie können den Personen sogar Schaden zufügen. In einer Befragung der EU-Agentur für Grundrechte hat ein Viertel der queeren Personen angegeben, schon einmal zu Konversionsmaßnahmen gezwungen worden zu sein. Gerade für junge Menschen ist das ein großes Problem, denn wenn betroffene Jugendliche keine soziale Unterstützung erhalten, werden sie von Gleichaltrigen oder gar ihren Eltern zurückgewiesen, entwickeln ein geringeres Selbstwertgefühl, mehr Angst und sie haben ein höheres Risiko, Suizid zu begehen. Die allermeisten Psychologinnen und Psychologen sind sich heute einig, es ist nicht möglich, die sexuelle Orientierung eines Menschen zu ändern. Ebenso wenig wie heterosexuelle Menschen einfach homosexuell werden können. Ist ja irgendwie auch ganz logisch, oder? Malta hat als erstes europäisches Land Konversionstherapien verboten. Das war im Jahr 2016, also gar nicht mal so lange her. Deutschland folgte erst 4 Jahre später und zählt damit trotzdem immer noch zu den ersten europäischen Ländern, die die Durchführung von Konversionstherapien gesetzlich einschränken. Hier bei uns gibt es vor allem ein striktes Verbot für die Behandlung Minderjähriger. In dem Zuge hat die Regierung auch ein Beratungsangebot geschaffen. Aber komplett verboten sind diese Therapien bei uns in Deutschland immer noch nicht. Schaut dazu gerne auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung vorbei. Es werden Online- und Telefonsprechstunden angeboten. Von Klaus will ich natürlich jetzt wissen, wie seine Konversionstherapie ablief.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Diese Therapie war nicht so, wie in den vielen Filmen gezeigt wird, mit Stromstößen und mit Filmen, wo man dann anders reagieren sollte. Nein, das war eine Gesprächstherapie. Und bin ich dann jede Woche am Anfang hin für eine Stunde, um mit dem Mann zu reden und auch vielmehr eher mit mir. Und da kam immer wieder, dass jeder junge Mann macht das mit. Mhm. Jeder junge Mann hat die Phase, dass er sich verliebt in den jungen Mann oder hingezogen fühlt. Und es geht aber weg, wenn die richtige Frau kommt. Und dann ist es alles vorbei. Und das hat lange gedauert. Ich war selber in der Jugendgruppe, bin weiterhin ja in die Kirche gegangen, habe Jugendarbeit gemacht. Und wir waren die erste gemischte Jugendgruppe in der Pfalz und Ludwigshafen. Und das hat manchen Pfarrern nicht gefallen. Deswegen haben wir uns zum Schluss dann im Haus der Jugend getroffen, weil es in der Kirchengemeinde Ärger gab. Das kann nicht sein, dass die Mädchen und Jungs zusammen in einem Zimmer abends sitzen. Das ist sowas Verrücktes. Einerseits, wenn Jungen zusammen was machen, ist es schlimm, aber wenn junge Mädchen zusammen sitzen, ist auch schlimm.
Am besten gar nichts machen dann so, ne?
Und da habe ich ein junges Mädchen kennengelernt und wir haben es verstanden, weil wir über alles Mögliche reden konnten. Wir haben ganze Nächte lang gequatscht über alles Mögliche und ich war selig, dass sie sexuell nichts wollte von mir. Und ja, wir haben es verstanden. Und zum Schluss habe ich es gewagt, habe ihr gesagt, alles, was mit mir ist. Sie hat es hingenommen und wir waren beide der Meinung, wir schaffen das.
Weißt du noch, was du gesagt hast? Also welche Worte du sozusagen verwendet hast, um das zu beschreiben?
Nein.
Okay.
Ich weiß bloß, dass ich ihr erklärt habe, dass ich mit einem jungen Mann erwischt worden bin, weil wir Sex hatten. Oder
hattet ihr noch nicht mal. Das ist ja das Schlimme daran. Ihr hattet ja noch nicht mal Sex.
Ja, ja. Aber deswegen ich verurteilt worden bin und da habe ich sie mitgenommen in die Therapie und habe sie meinem Doktor vorgestellt. Und der war dann natürlich überglücklich, dass seine Therapie geholfen hat. Dann waren wir verlobt und ein Jahr später geheiratet.
Ich will noch mal kurz auf diese Therapie eingehen. Das heißt, du hast gerade gesagt, du hast nicht so viel geredet, sondern der Therapeut hat geredet und hat dir erzählt, wie es zu sein hat. Hast du das damals geglaubt, was der dir alles erzählt hat? Oder wolltest du das glauben?
Am Anfang fand ich es witzig. Dann wollte ich es glauben, weil es ja gewollt war, weil ich ja aus dem Ganzen raus wollte. Ich wollte ja auch vor der Familie wieder gerade dastehen können, weil es ja so sein sollte. Hm. Auch vom Pfarrer ist ja alles auch über unseren Pfarrer gegangen. Und ich habe es wirklich geglaubt. Wenn ich es nicht geglaubt hätte, wäre ich bestimmt nicht mit meiner Frau vor den Altar gegangen und hätte eine große Hochzeit gemacht. Ich war selber davon überzeugt, das schaffen wir. Obwohl immer wieder zwischendrin kam es durch. Ich habe aber dann gedacht, wenn wir verheiratet sind, dann ist es gut. Dann schaffe ich das, dass das aufhört.
Würdest du sagen, dass du in die Frau, die du damals kennengelernt hast und die dann deine Frau wurde, dass du in die verliebt warst?
Ja, anders wie ich mit dem Mann verliebt war nachher.
Klar, aber man kann ja
aber
auch...
Wir haben uns sehr verstanden, großenteils. Und ich muss auch immer meiner Tochter später sagen, es war nicht alles schlimm wie zum Schluss. Wir hatten gute Zeiten, wir hatten tolle Erlebnisse, wir haben viel zusammen gemacht und es war nicht immer nur Streit, das, was zum Schluss war, und sonst hätten wir auch nicht noch eine Tochter gekriegt. Aber dann kam halt 6 Wochen nach der Hochzeit, war ich mit dem ersten Mann wieder im Bett.
Ja, vielleicht kurz, um da zeitlich einzuhaken, ihr habt 1968 geheiratet, da warst du 20 Jahre alt und 6 Wochen nach der Hochzeit hast es dann doch nicht mehr ausgehalten und warst mit einem Mann im Bett und bist, glaube ich, sogar erwischt worden, oder?
Nein, da nicht.
Da noch nicht, okay.
Aber da habe ich dann meiner Frau das sagen müssen. Ich bin halt
ein schlechtes Gewissen gehabt,
weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte und ich habe Fieber gekriegt vor lauter schlechtem Gewissen. Ich habe einen richtigen Nervenzusammenbruch gehabt. War dann 3 Wochen im Bett gelegen. Kein Doktor wusste, was los ist mit mir. Ich war fertig. Und da habe ich es halt meiner Frau gesagt, weil wir uns geliebt haben oder weil wir uns sehr verstanden haben. Und da habe ich gedacht, ich muss es ihr sagen. Und dann war halt im Hintergrund, Scheidung gibt es nicht. Sowas ist unmöglich. Und die ganze... habe ich mich geschämt, wirklich, das war nicht bloß vor der Frau geschämt, sondern vor der ganzen Welt habe ich mich geschämt, dass ich es nicht gepackt habe.
Du wolltest das gerne, ne? Du wolltest gerne hetero sein.
Ich wollte normal sein, wie man so schön sagt.
Ja, genau, damals gab es ja nur dieses eine Normal. Ja.
Und das hat dann eine richtige Nervenzusammenbruch gekriegt und das war schon heftig.
Es macht mich so wahnsinnig traurig, das zu hören, weil du ja eigentlich nichts falsch gemacht hast, aber in dem Moment nicht wusstest, dass du, also klar, du bist fremdgegangen in der Ehe, das kann man jetzt moralisch verurteilen, aber es sind ja eher die von außen. Und ich komme ja glücklicherweise aus einer Generation, wo das Outing nicht mehr so schwer ist, auch noch teilweise schwer, aber glaube ich nicht so schwer, wie ihr es gehabt habt. Und wenn mir Menschen erzählen, ich habe das erst mit 40 oder mit 50 entdeckt, weißt du, dann konnte ich das früher nicht glauben, weil ich gedacht habe, das weißt du doch vorher, da hast du dich selber angelogen die ganze Zeit. Aber du kommst ja aus einer ganz anderen Generation. Und da kommt ja viel mehr von außen auf dich drauf. So. Also du wolltest gerne, dass es funktioniert, ne?
Weil es damals dauernd auf einem eingeredet worden ist. Ja. Nicht nur die 2 Jahre von dem Doktor, sondern man hat ja dann auch Zeitung gelesen, hat dann über verschiedene Aktivitäten geredet worden und. Und da macht man sich seine Gedanken. Ich habe mich auch dann, wo ich verheiratet war, auch nie für jetzt die ganzen Aktivitäten der Schwulenbewegung interessiert. Das war alles weit weg, das hat man mal gehört. Man hat selber so in seinem eigenen gesteckt, in seiner Bubble, sagt man ja heute, dass man gar nicht nach außen gegangen ist. Und dann war es so, dass halt ich doch öfters mal verschwunden bin dann in der Ehe. Und dann habe ich es meiner Frau auch gesagt. Natürlich war sie nicht begeistert, das war für sie schlimm. Aber sie hat es hingenommen, weil wir immer gesagt haben, wir schaffen das. Und haben wir ja ein Kind gekriegt noch nach 8 Jahren. Und weil Freunde gemeint hatten, ein Kind wäre gut für euch, dann tät eure Ehe besser sein und was weiß ich, was alles dabei, was genau das Gegenteil.
Darf ich dich was Indiskretes fragen? Hattest du Sex mit deiner Frau?
Ja.
Also die ganze Zeit, nicht ja. nur um das Kind zu zeugen,
nein,
sondern?
Nein, nein.
Ja. Wahnsinn, okay. Aber gleichzeitig dann auch noch
ja.
mit Männern. 1975 wird dann eure Tochter geboren, aber bevor die geboren wird, lernst du jemanden kennen.
Ja, da hat der Blitz eingeschlagen, während ein Hallenbad besucht, dann von mir ein blonder kleiner Kerl und da hat's Bumm gemacht,
immer so schön sein.
Und wir haben dann im Auto gehockt, stundenlang danach und gequatscht und da war's passiert. Er war natürlich nicht angetan, dass ich verheiratet war, ich habe es auch nicht gleich verraten. Und ja, und dann habe ich es meiner Frau erzählt, einfach, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht verheimlichen. Und das war natürlich für meine Frau schlimm. Und das hat bei ihr dann, muss es furchtbar eingeschlagen haben, dass jetzt sie das Kind hat und ich habe einen Mann.
Ja.
Ich war glücklich, ich war selig, ich habe eine Frau, ein Mann und ein Kind. Ach, ich war glücklich. Bei mir war alles happy. Ich war glücklich mit allem drum und dran.
Das war jetzt, das wollte ich dich gerade fragen, weil das war ja, das glaube ich, dann das erste Mal, dass du so richtig verliebt warst. Ja. Vorher gab es so anonyme ja. sexuelle Kontakte, ja. aber so richtig Liebe mit einem Mann, mit allem drum und dran, das muss ja eingeschlagen haben wie eine Bombe.
Ja, das hat's auch. Und da habe ich sogar dafür meine Lebensgeschichte von Hand aufgeschrieben, mit, glaube ich, weiß nicht wie viele Seiten, um ihm zu zeigen, wer ich bin, was ich bin. Diese kann man sogar finden im Schwulenmuseum in Berlin, dort liegt sie.
Ach, das ist ja interessant. Du hast das bis ins Museum geschafft.
Ja, und das war dann auch so, dass er sich gefühlt hat als Pate für meine Tochter. Es dürfte alles offiziell nicht sein, überall ist gezeigt worden, das ist ein Freund, wir haben uns über die Arbeit kennengelernt, mhm. auch die Eltern von ihm und seine Freundschaften, war alles, wir waren auf einmal befreundet halt, mit allem drum dran, aber es sollte und dürfte niemand wissen, warum, nur meine Frau hat es ja gewusst.
Wahnsinn.
Und das war natürlich auch ein Versteckspiel und ein Ding, und meine Familie war mit eingebunden. Später haben meine Geschwister gesagt, Gott, habt ihr ein Theater gemacht, wir haben doch alles gewusst.
Aber es hat keiner ausgesprochen, ne? Also das heißt, ihr habt so eine Dreierkonstellation da irgendwie ja. gehabt?
5 Jahre.
5 Jahre lang?
Und dann hat mein Freund gesagt, es geht nicht mehr. Er kann nicht mehr, er steht zwischen meiner Frau und mir. Das hält dann immer durch, das geht nicht. Und da kam bei mir der zweite große Schlag und da habe ich wieder flach gelegen. Und dann war natürlich meine Frau happy.
Klar.
Hat gedacht, jetzt hat sie es geschafft. Aber so war es nicht. Ich habe den Spieß rumgedreht und bin fortgelaufen und habe gesucht.
Bevor wir jetzt auf das Fortlaufen und das Suchen kommen, noch mal kurz zurück in diese Situation. Eigentlich hattest du alles, was du wolltest, ne? Du hattest eine Tochter. Du hast offiziell mit einer Frau zusammengelebt und konntest aber gleichzeitig noch deine Liebe zu einem Mann leben. Also aus von einem, ich sag mal, etwas egoistischen Gesichtspunkt hattest du von den dreien wahrscheinlich das
ja.
beste Leben.
Ja. Ne? Das ist mir dann auch vorgeworfen worden. Ich wäre egoistisch und ja, ich habe es eingesehen und habe dann versucht, es anders zu machen und bloß, ich bin dann losgeschossen, habe dann wieder gesucht und dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt.
Das heißt, ihr habt aber erstmal an der Ehe, also du und deine Frau, habt erstmal an der Ehe weiter festgehalten.
Ja, ja. Das Kind war ja da und das war für mich keine Sache, jetzt alles hinzuschmeißen. Das war für mich immer, ich bin fürs Kind, ich bin der Vater und ich bleibe das auch, auch wenn ich Männer liebe und bloß, das ist mir nachher dann bösartig hingenommen worden. Das Jugendamt hat während meiner 6 Jahre langen Scheidungszeit dauernd vorgehalten, ich muss zu dem Kind halten, das Kind braucht mich. Mhm. Und bei der Gerichtsverhandlung hat es auf einmal geheißen, ich darf mein Kind nicht sehen. Und das Kind, die Sorgepflicht wird mir weggenommen. Mhm. Und das war dann wieder ein toller Schlag. Und Gott sei Dank hatte ich ja jemand hinter mir, der zu mir gestanden hätte, sonst hätte es mich wieder umgehauen.
Lass uns mal über die zweite große Liebe in deinem Leben sprechen, den Achim. Wie lernst du den kennen?
Ja, das war eine ganz lustige Begebenheit. Ein Freund, ganz ein, den man halt so kennt, der hat sich, er ist wieder von seinem Freund verlassen worden, mhm, und hat Liebeskummer gehabt und hat gefragt, ob wir uns nicht im Lokal treffen, da könnten wir mal reden. Hoch heißt das, warum, mhm, nicht? Es war unter der Woche zwar, aber habe ich mich zurecht gemacht und bin ins Schullokal und habe gewartet. Und gewartet und gewartet, aber der kam nicht.
Ah, gut. Okay.
Ich war schon am Fortgehen und da kommt mein Chef rein. Und dann kam der in das Lokal rein, weil er die Drucksachen brachte. Und ich habe halt, ich wollte versinken, weil es unmöglich, wenn in so einem Lokal der Chef reinkommt, man sitzt. Also fragt er mich, ja, was machst du hier? Die blödste Antwort, was man sagen kann, aber das war die richtigste. Ich warte auf einen Freund.
Es wäre ja noch nicht mal gelogen.
Ja, es war nicht gelogen, aber es ist so dämlich. Mhm. Es ist heutzutage so dämlich. Ich habe mich so geschämt. Aber dann ist er fort, hat er mit dem Chef die Drucksachen gebracht, ist dann wieder gegangen und ich habe da gesessen. Erstmal perplex jetzt. Mhm. Gott, was gibt es? Und dann kamen 2 Männer rein und das wurde lustig. Mhm. Und der hat einen Whisky bestellt und dann gab der dem in das Glas einen Riesenberg Eis und von dem Whisky sah man nichts. Mhm. Dann sagt der Achim, was soll denn das? Was ist denn das? Sagt ein Whisky. Sagt er, nee, das ist ein Eisberg, aber kein Whisky. Schütte mal was rein. Und so ging es los und wir haben kaputt gelacht über Ding. Er hat sich über mich lustig gemacht, weil ich ein Rosé getrunken habe. Wie kann man Rosé trinken? Ja, so ging es los und irgendwie, ja.
Das war, wenn ich das richtig im Kopf habe, 1980, als ihr euch kennengelernt habt. Da bist du aber noch mit deiner Frau verheiratet. Hattest du gehofft, dass du jetzt nochmal so eine Dreierkonstellation aufmachen kannst mit Frau und Mann?
Ja, das wollte ich eigentlich verheimlichen. Das wollte ich diesmal.
Die Leben so ein bisschen trennen voneinander.
Weil ich gemerkt habe, dass das nicht so funktioniert. Und weil auch Achim ja gesagt hat, verheiratet ist bei mir nichts dabei, geht nicht. Und da habe ich gelogen.
Hast du gesagt, du bist nicht verheiratet?
Und da das habe ich nachher sehr, sehr aufs Brot geschmiert gekriegt, ein paar Mal, dass ich ihn angeschwindelt habe. Wenn er das gewusst hätte, hätte er die Finger davon gelassen.
Ja gut, aber dann kannst du ja eigentlich froh sein, dass du ihn angeschwindelt hast. Sonst wären wir heute gar nicht zusammen.
Ne? Ja, aber er hat mich ja dann dazu gebracht, dass er gesagt hat, so geht's nicht. Entscheide dich jetzt endlich, Familie oder ich. Beides geht nicht. Mit ihm nicht. Mhm.
Und du hast dich entschieden.
Dann habe ich noch lange hingezogen und dann Silvester habe ich dann meinen Koffer gepackt, weil Weihnachten einen Riesenstreit gab und ich gesagt habe, das kann ich nicht mehr. Es ist mir sehr schwer gefallen mit der Tochter, mhm, und die Tochter erstmal anzulügen, dass ich verreise. Und
du hast also nicht gesagt, wo du hingehst am Anfang?
Jedenfalls der Tochter nicht.
Ja. Wie alt war deine Tochter da ungefähr?
5.
Ah, okay, das hätte sie auch gar nicht verstanden. Ne?
Ja, klar. Und sie hat aber verstanden, dass da was Schlimmeres passiert, dass da was. Sie hat ja auch immer mitgekriegt, wenn wir uns gestritten haben. Und das Schlimme war ja, dass meine Frau es nie fertiggebracht hat, das Kind rauszuhalten. Und das war ja dann nachher auch in der Scheidungszeit, wurde immer das Kind vorgezogen und wurde dann instrumentalisiert, sagt man ja so schön. Dann war 10 Jahre Funkstille zwischen uns.
Boah. Ist, glaube ich, dann 1982, wo du mit Achim zusammenziehst, da bist du 35, wenn ich das richtig hier zusammengefasst habe. Das ist jetzt das, ja, im Prinzip deine erste richtig offizielle Beziehung mit einem Mann, mit Zusammenleben und alles.
Ja.
Ist das dann der Moment, wo du auch deinen Eltern sagst, Achtung, da gibt es jetzt einen Mann in meinem Leben, oder?
Die Eltern haben es ja bei der Scheidung schon mitgekriegt. Mhm. Da musste ich ja ausziehen, oder da bin ich ausgezogen. Und dann habe ich, um der Öffentlichkeit wieder zeigen, war ich bei meinen Eltern, bin offiziell zu meinen Eltern gezogen, bin aber zu meinem Freund gezogen.
Ach so, die haben alle, die Nachbarn haben alle gedacht, der zieht zurück zu seinen Eltern nach der Trennung. In Wirklichkeit bist du mit dem Achim zusammengezogen.
Ja.
Das heißt aber, deine Eltern, wissen die jetzt dann, spätestens als du mit Achim zusammengezogen bist, wussten die von ihm, wussten auch, dass das dein Freund ist und nicht nur ein Freund.
Ja, ja, und wir haben sie auch eingeladen und sie sind auch gern gekommen. Ich habe ja eine gute Partie gemacht, 2 Jahre Direktor.
Ach so, das war dann jetzt in Ordnung. Okay.
Und jetzt lachen wir uns kaputt immer über den Direktor.
Ja?
Das ist so eine Moral, die irgendwie komisch ist.
Aber sie haben es akzeptiert dann?
Ja, dann haben sie es akzeptiert, weil ja, ich bin ja nicht abgerutscht, ich bin ja
hochgerutscht sozusagen. Ja. Du hast einen Ballettdirektor, der in der Stadt bekannt ist als Mann. Ja. Das ist dann was anderes, okay.
Und das ist verrückt. Heute kann man den bloßen Kopf schütteln drüber.
Ja. Aber wie ist das dann? Du bist jetzt dann Mitte 30 und kannst zum ersten Mal so ein Leben führen, wie du, so wie du willst. Nicht wie andere wollen, sondern wie du willst.
Aber man lebt zusammen, aber weiterhin sind wir beide nicht so, dass wir in die Öffentlichkeit gegangen sind oder Händchen halten in der Stadt, gab es nicht sowas. Das, da sind wir beide anders erzogen oder anders groß geworden. Wir haben es nicht versteckt, aber wir haben uns zurückgehalten, sagen wir mal. Wir waren auf keine großen Demos, wir waren natürlich in Lokalen zusammen und die größte Disco von Deutschland war ja in Mannheim, das Connection. Dann natürlich waren wir dort. Aber in der Öffentlichkeit sind wir nicht so aufgetreten als Paar jetzt. Ja. Wir sind zusammen ins Theater und jeder hat vom Theater gewusst, ich bin der Freund. Aber in der Offiziell als Partner bin ich nicht. Das war halt immer noch. Und so war es bei der Familie auch. Sie haben es gewusst innerlich, aber nach außen wurde da nicht groß nie drüber geredet. Auch meine Geschwister. Und es ist heute noch so, die sind nicht gegen mich. Wir verstehen es alle. Aber die Öffentlichkeit, die ich jetzt habe oder in die ich jetzt manchmal gehe, das gefällt ihnen, glaube ich, gar nicht so.
Das heißt, man darf es, aber man darf nicht drüber reden.
Ja, teilweise sagen sie, sie haben Angst um mich, dass mir was passiert, dass ich überfallen werde und was weiß ich was. Was ich manchmal nicht so glaube, aber ich weiß noch, wie ich verkündet habe, dass ich im Bundestag rede. Das war ein großes Weihnachtsessen, wo ich gesagt habe, so, jetzt bleibt mal alle hier, ich habe was zu sagen. Das hat mein Mann gesagt, das musst du machen, nicht, dass die das aus irgendwo erfahren. Sag das bitte. Ja, da war mal Funkstille erstmal.
Und da sind wir jetzt auch schon in der heutigen Zeit. Du hast gerade gesagt, dass du mit Achim nie so Händchen halten, küssen in der Öffentlichkeit. Macht ihr das heute?
Nein.
Wo ihr es könntet?
Nein.
Okay.
Das
ist drin in einem, ne?
Ja.
Wahrscheinlich. Ja. Du hast ja dann deine Tochter auch ganz lange nicht gesehen. Mittlerweile, sie ist ja auch erwachsen. Wie ist das Verhältnis zu ihr heute?
Ja, sie tut mich als Vater anerkennen. Ich bin ihr Daddy. Und wir haben regelmäßig, zwar nicht mehr so oft, aber regelmäßig Kontakt. Sie war ja über 20 Jahre bei Herborn in so einer Werkstatt mit Wohnung und allem und ist jetzt zurück zu ihrer Mutter gezogen, in unsere alte Wohnung. Und jetzt ist sie wieder öfters da, aber sie ist mit ihrer Mutter in einer Freikirche. Und da wird halt auch darüber anders gesprochen und anders gedacht. Und da gibt es immer wieder große Diskussionen. Deswegen haben wir jetzt ausgemacht, über Religion wird nicht mehr geredet.
Okay.
Denn das gibt immer nur Streit. Und wenn jetzt irgendwas ist und ich was frage, und dann sagt sie mir, Bus, ach, das verstehst du nicht. Und das tut weh, aber ich muss es hinnehmen. Wenn sie da ist, sie ist meine Tochter und ich habe sie gern. Und Bus, die ihre Ideen oder Gedanken, die sie hat, die tun mir weh, weil die was ganz anderes sind, wie ich lebe oder wie ich denke.
Ja klar, das ist Kirche und Homosexualität, das geht schwer zusammen.
Ja.
Zumindest offiziell.
Obwohl es so viel Pfarrer gibt.
Gibt's ich auch, ja klar.
Ich habe jetzt ganz tolle Pfarrer kennengelernt, die toll sind. Die sogar der Pfarrer, der meine Mutter beerdigt hat, habe ich dann festgestellt, dass der mit einem Mann zusammenlebt. Das habe ich auch lange nicht gewusst. Und der war toll und der auch die junge Pfarrer, die sind ganz anders. Aber es gibt natürlich auch viele Gemeindemitglieder, die das anders sehen.
Ja, das stimmt. Und gewisse Freikirchen sind ja eh noch mal strenger. Das ist ja dann noch mal was anderes. Und ja, mir tut es auch manchmal weh, weil ich mir wünschen könnte, ich könnte auch ein gutes Verhältnis zu der Kirche haben. Aber es fällt mir schwer. Genau das, was du gerade gesagt hast. Die sagen ja die ganze Zeit, dass wir so, wie wir sind, falsch sind. Ne? Und das kriegt man halt nicht so richtig zusammen. Wir springen jetzt mal ins Jahr 2010. Da gibt es die Ehe für alle leider noch nicht in der Form, wie wir sie heute haben. Da entscheidest du dich mit Achim, einen weiteren Schritt zu gehen. Ihr geht eine Lebenspartnerschaft, eingetragene Lebenspartnerschaft, ja. So heißt das ja damals. Jetzt ist es ja dann so richtig offiziell. Ist das nochmal was anderes für euch gewesen dann?
Eigentlich nicht.
Okay.
Wir haben es nur gemacht und es hat sich auch rausgestellt, dass es richtig war, wenn wirklich einem von uns was passiert, allein Krankenhaus oder, dass der andere abgesichert ist.
Ja.
Und es war auch so, mein Mann ist krank geworden und ich war so froh, dass ich sagen konnte, halt, ich bin der Partner und hier ist die Patientenverfügung, ich bin auskunftsberechtigt.
Und darfst mitentscheiden und solche Sachen. Ja.
Und das war gut so, denn ich konnte auch dann immer zu ihm, ohne dass es Ärger gegeben hat.
Was ich bei dir spannend finde, ist, du hast ja wirklich jahrzehntelang so im Geheimen gelebt. Und so seit etwa 10 Jahren hat sich das so ein bisschen geändert. Du gehst in die Öffentlichkeit, du engagierst dich in Vereinen, bist sogar Leiter der schwulen und bisexuellen Seniorengruppe Gay and Grey und erzählst deine Geschichte in der Öffentlichkeit. Warum machst du das jetzt so?
Ja, das werde ich öfters gefragt, auch von meinen Geschwistern. Ich bin eigentlich in die Öffentlichkeit gekommen durch eine Ausstellung in Ludwigshafen. Vom anderen Ufer hieß die. Das hat die Frau Dr. Heilmann in Ludwigshafen gemacht über schwules Leben in Ludwigshafen. Und da hat sie unsere Gruppe angefragt, ob wir was beisteuern können, wo Treffpunkte waren, wo Lokale waren und. Und da habe ich sogar ein Bild von mir als Konfirmand. Da ging es darum, Jugendliche aus Ludwigshafen. Und da war es erstmal in der Öffentlichkeit. Aber ich muss dazu sagen, da waren meine beiden Eltern schon tot. Und das habe ich wirklich erst gewagt nach meinen Eltern. Ich wollte meinen Eltern nicht, ja, irgendwie war da noch eine Barriere. Und dann hat mich der Kurator der Ausstellung, Wolfgang Knapp, gesagt, du musst deine Geschichte der Magnus-Hirschfeld-Stiftung erzählen. Und da habe ich gesagt, ach Gott, meine Geschichte, das ist überhaupt nichts, das muss nicht sein. Doch. Und hat mich so bearbeitet, dass ich dann mich dort gemeldet habe. Und die haben mich natürlich eingeladen nach Berlin. Und da ist sogar mein Mann noch mitgefahren nach Berlin. Und da wurde meine Geschichte aufgenommen fürs Archiv der anderen Erinnerung. Und das war der Anfang der Öffentlichkeit, sagen wir mal. Und dann kam ja das Gesetz danach, die Wiedergutmachung.
Genau, das war, glaube ich, 2017. Und das heißt, da sind erst die Vorstrafen der nach Paragraf 175 Verurteilten gelöscht worden.
Ja.
Und ich finde das so krass, 2017, das ist noch nicht lange her, gerade mal 7 Jahre. Das heißt aber, bis 2017 warst du vorbestraft, oder?
Ja.
Ein Verbrecher.
Ja.
Bis 2017 warst du offiziell ein Verbrecher. hat sich irgendwann mal jemand bei dir entschuldigt für diese, dass du ein Verbrecher warst, ohne was dafür zu können?
Das war die Wiedergutmachung, wurde als Entschuldigung genommen. Es wurde ja auf schriftlich haben wir nichts gekriegt. Mhm. Ich habe ja mal versucht, meine Gerichtsakten zu kriegen oder zu finden. Aber da hat es geheißen, die sind alle verschwunden, die gibt es nicht mehr. Was ich nicht glaube, irgendwo liegen sie und harren, wenn jemand wieder was Rosanes ausgraben will.
Aber es ist nie jemand zu dir gekommen und gesagt, Herr Schirdewan, Ihnen ist damals Unrecht widerfahren, es tut uns leid.
Das ist dann erst passiert, fast mit der Rede dann, die ich im Bundestag halten durfte. Mhm. Da hat mich die Magnus-Hirschfeld-Stiftung gefragt, ob ich das machen würde. Sie suchten jemand, der dort spricht. Es 11 Jahre, hat die Frau Baas gesagt, haben sie gekämpft dafür, dass jemand der Schwulenbewegung das im Bundestag anerkannt wird als bei dem Gedenktag der Opfer der Nationalsozialisten. Ich bin natürlich nicht bei den Nationalsozialisten verurteilt worden, sondern nach ihrem Gesetz danach.
Ja.
Deswegen haben sie mich genommen, weil sie das extra zeigen wollten, dass das weitergeht, oder weiterging.
Genau, weil der Paragraph 175 in der Form, wie er angewendet wurde in Deutschland, war ja von den Nazis verändert worden. Den gab es schon vorher, aber die haben ihn verschärft. Ja.
Und der wurde so behalten in der Bundesrepublik. Und da hat die Frau Baas gesagt, sie haben 11 Jahre lang daran gearbeitet, dass der in den Bundestag mitkommt. Und ich finde, das war dann die Entschuldigung, dass ich reden durfte.
Aber ich finde das so irre, du hast ja so lange dich versteckt und hast Angst gehabt, dass dich Leute sehen oder erwischen können. Und dann stehst du, Klaus, als Schwulenaktivist im Bundestag.
Ja.
Wie hast du dich, warst du sehr aufgeregt?
Oh ja.
Ja?
Da hat die Frau Baas mich vorher in den Arm genommen und hat gesagt, komm, guck mich an und nicht die Leute.
Das ist aber schön.
Doch, sie war wirklich toll. Wir hatten einen Tag vorher sogar ein Essen bei ihr und waren alle, die im Bundestag an dieser Feier beteiligt waren, an dieser Gedenkstunde mitgearbeitet haben, waren da. Und da habe ich die Frau Katz kennengelernt, die vorher gesprochen hat von der jüdischen Gemeinde, den Herr Lutz von Dijk, der die Texte geschrieben hat für die Schauspieler, die gesprochen haben, die Frau Krollmann und Herr Schümann. Und die waren alle da und auch Georges D. war da beim Essen und es war ganz toll. Und seitdem bin ich ich will nicht sagen befreundet, aber wir sind alle weiter in Kontakt. Ich habe gerade letzte Woche war ich bei Van Dijk und der hat sein Buch vorgestellt und da war ich in Frankfurt, das war toll. Und
du kannst schon stolz auf dich sein, Klaus, finde ich.
Ja, manchmal, wenn ich gefragt werde und ich finde es richtig, mache ich es. Ich renne jetzt nicht auf jeden Ding und schreie, ich bin's, ich will was sagen, sondern wenn ich gefragt werde, komisch.
Ja, aber es gibt ja, ich habe das auch öfter erlebt, wenn ich das Thema irgendwie angesprochen habe, aber es ist jetzt auch nicht das Thema, was mich, glaube ich, nur auszeichnet. Ich bin ja mehr als das. Ich bin ja mehr als schwul. Habe ja noch einen Beruf und andere Sachen so. Aber du hast dann manchmal Leute, die dann sowas sagen wie, ja, gut, ja, könnt ihr ja machen, aber lasst uns mal damit in Frieden. So, ne?
Ja.
Du darfst schwul sein, aber sei bitte leise. Und das liest ja auch jetzt viel in diesen Kommentarspalten. Wird ja jetzt auch teilweise ganz politisch, wenn man halt hier der Woke-Wahnsinn und die Schwulen, die wollen uns jetzt hier alle umerziehen.
Ja.
Du bist ja jetzt schon ein bisschen länger dabei als ich. Was sagst du solchen Leuten, wenn du sowas hörst?
Da sage ich immer, ja, gerade weil ihr sowas sagt, muss ich was sagen. Denn dann habt ihr es immer noch nicht verstanden. Wir wollen nicht was Besonderes sein. Wir wollen nur gleich sein. Und das verstehen die gar nicht. Die meinen immer, oh, es wird immer so hingestellt, was, wenn wir was Besonderes sein wollen. Wir wollen nur die gleichen Rechte haben wie die anderen.
Deswegen glaube ich, ist es aber auch so wichtig, dass es so Menschen gibt wie dich, die ein Vorbild sind oder ein Bild sind in der Öffentlichkeit, weil ja, wie viele schwule, ältere Menschen siehst du in der Öffentlichkeit? Nicht viele. Das ist ja einfach so. Deswegen ist es wichtig, dass du da bist und das machst, was du machst. Ich habe so das Gefühl, dass die Homophobie und der Schwulenhass, nicht nur gegen Schwule, aber vor allem gegen Schwule, auch gegen Transpersonen, in den letzten Jahren wieder zugenommen hat.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Obwohl, direkt, ich habe es jetzt noch nicht gespürt.
Aber von dem, was man hört, genau.
Ja, ich muss immer sagen, ich rutsche immer irgendwie durch. Irgendwie, ich laufe halt nicht mit dem Schild rum.
Ja, das stimmt.
Ich bin jetzt in der Öffentlichkeit, komme ich natürlich immer wieder. Und die, die das sehen, die gucken das wahrscheinlich anders jetzt wie die öffentlichen Großen. Und ich bin immer erschrocken, wenn ich das lese, auch wie es bei uns wieder nach dem CSD ist, ein paar überfallen worden.
Ja.
Und die Polizei tut es als normales hinstellen und wir sagen, das ist ein Übergriff wieder gegen Schwule und die wollen das nicht wahrhaben. Das ist das, was mich stört, weil auch die Polizei, wir haben gute Polizisten und gute Leute, auch dort. Ich kenne die Verantwortlichen, die dafür, wie sagt man?
Die sozusagen Ansprechpartner sind.
Die sind toll, aber nicht alle Polizisten.
Wie in jedem Job, ne?
Ja, und das ist das Schlimme, weil viele von den Jüngeren jetzt Angst haben, wieder vor der Polizei oder vor der Öffentlichkeit.
Hass und Gewalt, Anfeindungen auf offener Straße, Beleidigungen im Internet, Hetze gegenüber queeren Menschen wird nicht nur gefühlt immer mehr. Die EU-Agentur für Grundrechte veröffentlicht regelmäßig einen Bericht zu queeren Menschen in der Europäischen Union. Und der letzte Bericht zeigt, jede 10. befragte Person hat Gewalt erlebt. Deutschland liegt sogar noch darüber, hier sind es 16%. Und das, obwohl die meisten aus Angst vor Angriffen vermeiden, ihre Sexualität in der Öffentlichkeit zu zeigen. 82% der queeren Menschen gaben an, den letzten Übergriff nicht zur Anzeige gebracht zu haben. Die Dunkelziffer liegt also noch viel, viel höher. Immerhin werden Themen rund um Queerness an Schulen vermehrt behandelt. Trotzdem sind die Erfahrungen mit Mobbing dort von 2019 bis vergangenes Jahr um 19% gestiegen. Das können vielleicht einfach mal alle im Hinterkopf behalten, die behaupten, dass queere Menschen in Deutschland sich mal nicht so in den Vordergrund bringen sollen, weil sie ja hier doch alles haben und genauso lieben können wie Heteros. Können sie nicht. Und solange müssen wir eben auch über dieses Thema sprechen.
Was macht das mit dir, wenn du das siehst, wo du jetzt schon so viele Jahre und Jahrzehnte irgendwie dabei bist und das alles miterlebt hast?
Deswegen gehe ich mit in Schulen, wenn ich angefragt werde, wenn Lehrer das in ihr Programm aufnehmen. Die Lehrer können das Thema ja aufnehmen, müssen es nicht. Das ist ja auch was, was ich wieder schade finde, dass das ein Kann-Thema ist. Und die Lehrer,
das muss ein Thema sein, bin ich ganz deiner Meinung, ja.
Und die Lehrer, die es machen und vorbereiten, da merke ich, dass es wichtig ist. Und die Lehrer sagen mir das auch, dass es wichtig ist, dass eine Person da steht, die das nicht bloß vorliest oder was, sondern der was sagen kann, der so eine Person ist, der als Person dasteht. Und das habe ich bis jetzt Gutes erlebt, bis jetzt. Ich war in verschiedenen Schulen und werde auch weiterhin machen. Und finde das so wichtig, gerade in der Schule, weil ich von vielen gehört habe, in unserem queeren Zentrum, da haben wir ja auch eine Jugendabteilung, eine Jugendgruppe, die ist geschlossen extra für als Jugend, als Seferraum. Und da, dass die so Schwierigkeiten haben in Schulen und auch im Elternhaus, sich zu outen.
Leider immer
und
noch.
Und das tut mir weh, eigentlich das zu hören, denke ich immer, das kann doch gar nicht sein. Wieso ist das immer noch so schlimm? Und es ist leider so.
Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die sich relativ spät geoutet haben, ne, also gibt es ja bisher nicht der Einzige, da habe ich manchmal so das Gefühl, dass da auch so eine Wut dabei ist, dass die um ihre in Anführungsstrichen besten Jahre gebracht wurden, weil die nicht mit 20 rauslaufen konnten und hoppla und alles so machen konnten, wie sie wollten. Hast du das auch manchmal, so eine Bitterkeit oder Wut auf die Gesellschaft, dass die dir diese Jahre genommen hat, oder denkst du gar nicht so zurück?
Nein, denke ich nicht. Ich muss sagen, ich habe drauf losgelebt und habe manches gemacht, wo ich heute sage, oh, du hast Sachen gemacht, die du heute nicht mehr machen willst. Und hast dich ja nicht erwischen lassen, bloß dann, wo du erwischt warst. Und dann war es passiert. Es hätte viel früher passieren können oder anders. Es hätte schlimmer ausgehen können. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, dass ich habe auch meine Jugend genossen, mit der Jugendgruppe und mit der kirchlichen Arbeit. Da war die Sexualität weg. Ich habe meine Jugendarbeit gemacht mit Jungs. Wir hatten eine Jungschargruppe. Da bin ich ja vom Pfarrer sehr in die Mangel genommen worden damals. Ist was passiert? Da sage ich, wenn ich sowas gemacht habe, ich stehe nicht auf Jungs. Ja, da war gar nichts. Und auch der Jugendleiter, mit dem ich das gemacht habe, der war der Erste, mit dem ich eigentlich mit ersten Fremden, wo ich drüber geredet habe. Und der hat mich so genommen, wie ich war, und auch seine Frau dann, wo er gestorben war, war ich bis zu ihrem Tod befreundet, und das war gut, und da kann ich nichts sagen.
Also du denkst nicht manchmal, boah, es wäre schon schöner gewesen, wenn ich direkt einen Mann hätte kennengelernt und das wäre alles einfacher gewesen. So in die Richtung meinte ich das.
Ja, manchmal, ich hätte mir die Ehe ersparen können, aber das wäre schon, es war nervlich sehr, nicht bloß nervlich, sondern auch geldlich.
Ja. Gut, das verstehe ich. Wenn das jetzt jemand gerade hört, der vielleicht Angst hat, zu seiner oder ihrer Sexualität zu stehen, was würdest du so einem Menschen raten?
Ich würde ihm sagen, bitte geh in dich und tu dir überlegen, was wirklich deine Vorstellung vom Leben ist. Und tu es, wenn es auch im Moment schwer fällt, aber nachher wird es leichter.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Es wird leichter. Es ist eine wahnsinnige Überwindung, aber es wird dann irgendwann leichter.
Es wird erst bestimmt, gibt es einen Schock bei allen möglichen Leuten, die das nicht wissen. Aber nachher wird es ein leichteres Leben.
Es lohnt sich, so können wir es zusammenfassen.
Ja,
genau.
Ja. Das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck.
Ich habe in diesem Podcast immer zwei Abschlussfragen, die ich jedem Gast, jeder Gästin stelle. Die erste Frage ist, wenn du heute auf diesen einen Moment zurückblickst, also diesen Moment in der Kaufhaus-Klokabine, was für ein Gefühl löst dieser Moment in dir aus?
Schreck.
Immer noch?
Immer noch.
Und wie war das für dich heute, mit mir über diesen einen Moment und alles, was davor und danach kam, zu sprechen?
Das war normal geworden. Ich habe jetzt schon ein paar Mal meine Geschichte erzählt und jetzt
hast du Übung darin?
Ja, sozusagen. Übung will ich nicht sagen, aber wenn ich weiß, dass derjenige mich anerkennt, wie ich bin, und dann kann ich offen reden.
Das habe ich gemerkt. Du hast heute sehr offen geredet und das finde ich ganz schön. Ich finde deine Geschichte wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, ganz viele Leute haben vergessen, dass es diesen Paragraph 175 überhaupt irgendwann mal gab und dass wir in unserem Land, wo wir denken, wir sind so fortschrittlich und modern und offen, dass das nicht immer so war und dass das noch nicht lange her ist. Und deswegen finde ich solche Geschichten wie deine ganz wichtig zu erzählen. Vielen, vielen Dank, Klaus. Und ich glaube, ich spreche für viele queere Menschen, wenn ich sage, dass so ohne euch, also eure Generation, würden wir heute hier nicht so entspannt sitzen. Deswegen ganz persönlich danke dafür.
Ich danke auch, dass ich da sein durfte.
Wow, was für eine Lebensgeschichte. Ich muss sagen, es ist mir echt nahe gegangen, was Klaus durchmachen musste. Nicht nur seine Festnahme und Verurteilung, sondern auch die Jahrzehnte des Sich-Versteckens. Umso toller ist es, ihn heute zu erleben. Er ist so eine warme, kluge, fröhliche und auch lustige Person, trotz oder vielleicht auch wegen all dem, was er erlebt hat. Und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, Klaus ist kein Einzelfall. Geschichten wie seine gibt es 10.000, wenn nicht sogar 100.000-fach bei uns in Deutschland. Deshalb ist es so wichtig, diesen Teil unserer Geschichte zu erzählen, damit so etwas wie Paragraph 175 nie wieder passieren kann. In der nächsten Folge habe ich eine ganz andere Geschichte für euch. Mark Wallert ist ein klassisches Beispiel für zur falschen Zeit am falschen Ort. Im Jahr 2000 wird er im Tauchurlaub mit seinen Eltern von einer Terrororganisation entführt und fast 5 Monate lang als Geisel gefangen gehalten. Eine wirklich unglaubliche Story und ein sehr, sehr inspirierender Mensch, das kann ich schon mal verraten. Ich freue mich sehr, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid und in der Zwischenzeit, ihr wisst es, abonniert den Podcast und bewertet ihn. Das ist so, so wichtig für die Sichtbarkeit, damit noch viel mehr Leute davon erfahren, dass es diese einen Moment gibt. Ich bin euch wirklich total dankbar dafür. Natürlich auch, dass ihr den Podcast weiterempfehlt an eure Freunde und an eure Familie. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.
Dieser eine Moment, der Podcast mit Philipp Fleiter, ist eine Produktion von Philipp Fleiter und WeMind im Auftrag von Podimo. Redaktion Philipp Fleiter, Laila Keuthage und WeMind, Sounddesign und Schnitt Marius Fuchtmann für WeMind.